Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Katja Bigalke und
mit Christian Grasser. Hallo.
Und auch wir beschäftigen uns hier heute mit dem Schland bzw. dem Schengen-Netz. Ein Thema, das in den letzten Tagen für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Was sich hinter den hübschen Namen versteckt, dass in Zukunft innerdeutsche oder europäische Netzdaten nicht über Drittstaaten laufen, das war unter anderem die Antwort der Telekom auf die NSA-Affäre. Wir wollen dann nochmal nachhaken, wie sich die Situation darstellen würde, wenn solche regionalen Netze eingeführt würden und was das Ganze eigentlich bringen würde gegen Überwachung.
Außerdem geht es um Google Books. Da scheint Bewegung ins Spiel gekommen zu sein. Der Konzern hat gerade in New York ein wichtiges Verfahren gewonnen. Das Gericht entschied nämlich, dass Google zu Recht millionenfach Bücher einscannt und damit sein Angebot Google Books bestückt. Manche Urheberrechtler sind darüber erwartungsgemäß nicht sehr erfreut. Das wollen wir uns auch noch genauer anschauen.
Und wir spielen zumindest die Idee eines neuen Gadgets durch. Es geht um Hirn-Computer-Schnittstellen, also um Versuche, mit Gedanken Computer zu steuern. Daran bastelt man schon seit einiger Zeit, auch jetzt innerhalb eines Open-Source-Projekts.
Und in der Breitband-Netzmusik gibt es heute Klänge von alten Bekannten. The No Twist werben mit einer Download-Single für ihr bald erscheinendes Album. Außerdem hören wir frische Beats vom anderen Ende der Welt und wir lernen die brandneue Label Love Download Compilation kennen. Die feiert und befeuert die Liebe zur Musik, unter anderem mit diesem Stück hier, Love Undone von Lost Midas featuring Taylor O'Donnell.
In den vergangenen Wochen sorgte das von der Telekom vorgeschlagene sogenannte Schengen-Routing für Aufsehen. Die Idee dahinter, ein regionales bzw. nationales Internet als Antwort auf die NSA-Überwachung. Was dahinter steckt und wie so etwas funktionieren soll, erklärt Philipp Banse.
Von den Machern von Deutschlandmehl und Drosselcom kommt jetzt das neue Meisterwerk Schlandnet.
An Hohn, wie hier in der Wochenwebschau, herrscht kein Mangel. Als Reaktion auf die globale Überwachung des Internetverkehrs durch die NSA hat Telekom-Chef René Obermann eine Idee präsentiert. Ein Deutschlandnetz oder dessen europäische Erweiterung, das Schengen-Netz.
Denn wenn Absender und Empfänger von Datenpaketen innerhalb des Schengen-Raums liegen, dann können wir den Datenverkehr auch innerhalb dieses Schengen-Raums belassen.
Der Schengen-Raum, das sind die Länder Europas, durch die Europäer ohne Visa und Grenzkontrollen reisen können. Über den Weg von Datenpaketen entscheiden heute aber allein die Router, jene Kisten also, die die Glasfasernetze des Internets miteinander verbinden. Das Netz der Telekom mit dem von Vodafone, mit dem von Level 3, mit dem von China Telekom und so weiter. Heute gilt, selbst wenn Absender und Empfänger eines Datenpakets in Deutschland sitzen, schicken diese Router dieses Datenpaket oft über den Atlantik und wieder zurück, einfach weil es schneller oder billiger ist. Um die Datenpakete nach dem Rezept der Deutschen Telekom in einem Land oder einer Region wie Schengen zu halten, müssten sämtliche Router umkonfiguriert werden. Das sei teuer, langwierig und könnte das Internet insgesamt langsamer machen, befürchten Kritiker.
Und bitte, meine Damen und Herren, es geht hier nicht um eine Renationalisierung des Internets, sondern um Verfahrensweisen, die andernorts längst praktiziert werden.
Ja, zum Beispiel im Iran, in China oder arabischen Staaten. Diese autokratischen Länder wollten bei der letzten Konferenz der Internationalen Telekommunikationsunion, einem UN-Gremium, völkerrechtlich verbindlich festschreiben lassen, dass sie das Internet in ihren Landesgrenzen regeln, sprich zensieren dürfen, und zwar mit ähnlichen Methoden, wie sie für die Umsetzung der Telekom-Idee jetzt nötig wären. Kritiker wie der Chef des größten deutschen Internetknotens DKIX, Harald Summer, bezeichnen die Telekom-Initiative als reine Marketingaktion und Irreführung der Politik. Summer unterstellt dem deutschen Marktführer wirtschaftliche Interessen. Denn wenn Datenpakete nur durch deutsche Leitungen rasen sollen, heißt das vor allem, sie rasen durch Netze der Telekom. Und das lässt sich die Telekom teuer bezahlen. Wolle die Deutsche Telekom deutsche Datenpakete in Deutschland halten, sagt Harald Summer vom Internetknoten DKIX, dann solle sie ihre Daten mit anderen deutschen Providern einfach gratis austauschen, etwa am DKIX, so wie es alle anderen Provider auch machen.
Wenn sich die Teilnehmer, Marktteilnehmer alle am DKIX anschließen und dort ihren Verkehr austauschen, verlässt keine E-Mail ein nationales Netz.
So sieht es also der Geschäftsführer des größten europäischen Internetknotens, Harald Summer. Bleibt aber die Frage, ob ein nationales Netz auch jenseits einer Monopolstellung der Telekom überhaupt taugen würde als Lösung für die Überwachungsproblematik.
Das wurde unter anderem auch in dieser Woche auf der Jahreskonferenz der Internationalen Fernmeldeunion in Bangkok heiß diskutiert. Eine Frage, die wir unter anderem jetzt mit dem Fachjournalisten und Kollegen Peter Welchering besprechen möchten. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Kontrolle des Internets und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Bevor wir weiter auf die Regulierung des Internets eingehen, vielleicht zunächst nochmal zum Verständnis. Worüber sprechen wir eigentlich konkret, wenn wir von so einer Regionalisierung des Netzes sprechen? Also wie sieht die Struktur des Internets hinter unseren Rechnern aus? Wie werden die Daten hier bislang übertragen? Vielleicht können Sie uns das ganz, ganz plastisch erklären.
Ja, wenn ich von Stuttgart aus beispielsweise eine Mail nach Berlin schicken möchte, dann wird diese Mail aufgeteilt in ganz viele kleine Datenpäckchen. Bei einer ganz kurzen Mail sind das vielleicht 15 oder 20 Stück. Und für diese Datenpäckchen, da wird dann für jedes Datenpäckchen sozusagen individuell ausgesucht, über welche Leitungen, über welche Internetknoten und über welche Router steht denn im Augenblick die schnellste und vor allen Dingen auch preisgünstigste Verbindung bereit. Und diese Datenpäckchen werden dann unter Umständen über dieselbe Verbindung geschickt oder über 2, 3, 4 unterschiedliche Verbindungen und beim Empfänger, also in Berlin, wieder zusammengesetzt, sodass dann die Mail gelesen werden kann. Und die Entscheidung, welche Routen genommen werden, die treffen allein die Router nach den Voreinstellungen, nämlich in der Regel, was ist am schnellsten verfügbar und das zweite Kriterium, was ist am preisgünstigsten.
Und was soll da jetzt konkret anders werden? Also wie würde das Netz aussehen, wenn es sozusagen nur innerhalb von Deutschlands die Daten hin und her schicken würde? Wäre das überhaupt möglich?
Technisch gesehen ist das möglich und das wird immer einfacher, je weiter die neue Internetprotokollversion 6 verbreitet wird. Denn diese Internetversion Nummer 6, die sieht vor, dass man ein sogenanntes dynamisches Routing einrichten kann und dabei bestimmte Routen beispielsweise über die USA oder über Großbritannien auch sperren kann. Dennoch würden da nicht starre Routen festgelegt werden, also beispielsweise nur von Stuttgart über Leipzig nach Berlin, sondern da könnte dann innerhalb etwa dieses Schengen-Routings über Paris oder beispielsweise über Lissabon der Router immer noch frei auswählen, aber eben nur unter den Routen, die dann eben eingeschränkt zur Verfügung stehen, weil andere ausgeschlossen sind.
Und warum soll das dann besser werden in puncto Geheimdienste und deren Abhörmöglichkeiten?
Das würde für amerikanische Dienste ein wenig erschwert werden, weil es ist ja ganz klar, wenn diese Datenbäckchen über amerikanische Server laufen, dann hat natürlich ein amerikanischer Geheimdienst wie die National Security Agency sehr viel leichter und einfacher Zugriff darauf, als wenn die beispielsweise im Schengen-Raum bleiben oder auf europäischen Servern. Auf der anderen Seite verhindert wird natürlich dadurch Datenspionage überhaupt nicht, denn zum einen haben wir ja 19 inländische Geheimdienste in Deutschland. 3 davon sind in der Internetüberwachung sehr aktiv, nämlich der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und unter anderem wissen wir inzwischen ja, dass der Bundesnachrichtendienst den DEZIX in Frankfurt überwacht hat und überwacht. Das ist auch nochmal in dieser Woche indirekt so mitgeteilt worden von DEZIX-Mitarbeitern. Und wir wissen auch, dass der Bundesnachrichtendienst diese Daten austauscht, weil er gern im Konzern der großen 5 mitspielen will. Also der Bundesnachrichtendienst möchte endlich gerne aufschließen und gleich behandelt werden mit Nachrichtendiensten wie die National Security Agency oder wie das Government Communication Headquarters in Großbritannien.
Vielleicht kann man auch gerade kurz noch mal klären, wo denn genau die Daten heute schon abgesaugt werden und was denn so eine mögliche Dezentralisierung oder so eine Art nationales Netz überhaupt bringen könnte. Also wo werden jetzt Daten abgeschöpft und was würde ein nationalisiertes Netz ändern?
Also einige Dinge könnten mit so einem nationalisierten Netz verhindert werden, beispielsweise bei den ganzen, für den innerdeutschen Verkehr, nur für den innerdeutschen wohlgemerkt, bei den ganzen Übergabestationen der Seekabel, die ja auch sowohl vom britischen als auch vom amerikanischen Geheimdienst sehr intensiv überwacht werden, da würden dann innerdeutsche Mails nicht mehr anlanden, weil sie ja über diese Server nicht mehr verschickt werden. Auf der anderen Seite, selbst wenn sie über den DEZIX in Frankfurt verschickt werden und selbst wenn sie nur innerhalb Deutschlands dann versendet werden, können natürlich Geheimdienste nach wie vor zugreifen. Und da haben wir zum einen eben die deutschen Geheimdienste, die es per Gesetz auch dürfen. Und zum anderen haben wir natürlich nach wie vor auch ausländische Geheimdienste, die beispielsweise, indem sie ein Glasfaserkabel einfach entsprechend anzapfen oder indem sie auch sich auf Internetknotenrechner einfach einwählen und diese Internetknotenrechner von außen überwachen, da können die natürlich auch nach wie vor genau dieselbe Überwachung treiben. Nur sie wird eben ein wenig aufwendiger.
Also es stimmt schon, wenn man sagt, kürzere Wege erschweren die Überwachung. Dass man Überwachung damit aber ausschließen kann, ist angesichts dessen, was Sie gerade beschrieben haben, Quatsch natürlich. Das ist ja dann auch so, wenn man sich anschaut, wenn die Telekom jetzt dieses Schengen-Routing als Antwort auf die massive Überwachung der letzten Jahre eben einführen möchte, dann ist doch schon relativ klar, dass da andere Interessen hinterstecken, oder?
Ja, zunächst mal ist das, glaube ich, weiße Salbe. Da wird dann den Internetnutzern in Deutschland gesagt, wir tun ja auch etwas für euch, wir versuchen das Internet ja wieder sicherer zu machen, wir versuchen euch ja auch zu schützen vor solcher Datenspionage und wer dann eben nicht ganz genau hinschaut, weiß gar nicht so genau, was machen die denn jetzt und gibt sich unter Umständen dann dieser trügerischen Sicherheit auch einfach hin. Man muss aber hinter die Kulissen schauen und dann ergibt sich ganz einfach, natürlich wird nach wie vor erheblich datenspioniert und auch die Bundesregierung mit ihren Geheimdiensten ist da mächtig dabei.
Nun gibt es ja, wenn man so ein bisschen in die Welt hineinschaut, schon abgeschottete Netze, zum Beispiel in China, in Russland und im Iran. Inwieweit ist denn, was da passiert, vergleichbar mit diesem Beispiel von einem möglichen Schengen-Netz?
Also das beste abgeschottete Netz hat zweifelsohne China, weil die eine komplette Proxy-Server-Struktur haben. Das heißt, in China läuft alles nur über nationale Server und es gibt da nur 2-3 Schnittstellen als Server ausgelegt, die dann wirklich für den Verkehr nach außen sorgen und die werden komplett überwacht, sodass auch der gesamte Verkehr in China zum einen darauf ausgelegt ist, dass nicht einfach auf beispielsweise deutsche oder amerikanische Server zugegriffen werden kann. Das geht erst nach Erlaubnis. Und zum zweiten, alles, was dann an Mail irgendwo hinausgeht, das ist dann wirklich komplett aufgelistet und eben auch in der Überwachung. China hat da eine sehr leistungsfähige Infrastruktur. China hat, wenn man das mal mit der bundesdeutschen Routing- und Internetinfrastruktur vergleicht, ein Vielfaches an Servern innerhalb des Landes stehen. Und das müsste natürlich auch dann für so ein nationales Routing aufgebaut werden. Wir bräuchten eine sehr viel umfangreichere Infrastruktur, wenn wir dieselben Antwortzeiten, dieselbe Leitungskapazität oder Leistungskapazität haben wollen, wie wir die heute haben.
Vorbild China also, ja?
Naja, nicht unbedingt. Man muss das nicht unbedingt wollen, aber rein technisch gesehen ist es schon eine Möglichkeit. Nur man nimmt damit natürlich auch einige gesellschaftliche und politische Konsequenzen in Kauf. Und diese Konsequenzen heißen nun mal, es ist eine für Sicherheitsbehörden viel einfachere Überwachung möglich. Und ich habe den Eindruck, dass das auch von einigen Akteuren politisch in Deutschland gewollt ist.
Was bedeutet das denn für die Gesamtstruktur des weltweiten Internets, diese nationalen quasi Alleingänge? Und wenn man das auch ausweiten würde?
Das bedeutet, dass die amerikanische Oberhoheit natürlich eingeschränkt wird, die im Augenblick noch über das Internet besteht. Denn die amerikanische Regierung übt sehr weitgehenden Einfluss auf die Internet Society, übt sehr weitgehenden Einfluss auf die ICANN zur Vergabe von Netzwerknummern aus. Und diese Vorherrschaft, die würde gebrochen werden, aber sie würde erkauft werden durch eine Nationalisierung. Darüber ist ja in dieser Woche auch sehr stark auf der Herbsttagung der Internationalen Telekommunikationsunion in Bangkok gesprochen worden. Und diese Nationalisierung, die würde heißen, es wird Tür und Tor geöffnet für eine nationale Überwachung. Das Internet würde ähnlich wie früher das Telefon es war, eine nationale Einrichtung und würde eben auch wieder national reguliert werden. Das, was wir bisher an Freizügigkeit im Netz gewohnt sind, wäre dann endgültig Geschichte.
Können Sie das mal so ein bisschen runterbrechen auf so eine individuelle Ebene? Also wie würde das mein persönliches Surf-Erlebnis im Internet verändern?
Beispielsweise treibe ich mich relativ viel auf amerikanischen Servern herum, die nicht unbedingt offiziell angemeldet sind, die von Netzaktivisten betrieben sind. Ich tausche über diese Server, teilweise auch über tote digitale Briefkästen mit denen sehr viele Dateien und Informationen aus. Und ich könnte das dann nicht mehr tun, weil das nur über eine beispielsweise nationale Schnittstelle oder mehrere nationale Schnittstellen möglich wäre, wenn wir solch eine Nationalisierung hätten. Ich müsste dann davon ausgehen, dass meine gesamte Kommunikation dann über diese Schnittstellen überwacht wird. Und das ist natürlich für eine Regierung sehr viel einfacher als das, was die National Security Agency sich da in den vergangenen Jahren geleistet hat.
Das, was Sie jetzt eben erklärt haben, klingt ja so ein bisschen so, statt internationaler Überwachung geben wir uns dann der nationalen Überwachung hin. Sie haben jetzt eben schon die ITU angesprochen, die Internationale Fernmeldeunion, die ja diese Woche in Bangkok getagt hat. Immerhin ein UN-Gremium, das sich eben auch mit der weltweiten Regulierung des Internetverkehrs beschäftigt. Ist denn so ein Gremium zum Beispiel in der Lage, Einfluss auf solche Abhörpraktiken zu nehmen? Und wenn ja, wie?
Also die Vereinten Nationen könnten natürlich Einfluss nehmen auf diese Abhörpraktiken. Zum einen, sie könnten sie zunächst einmal einfach kritisieren und als Unrecht hinstellen. Damit würden die nicht abgeschafft werden. Damit würden Geheimdienste natürlich nach wie vor abhören. Aber das wäre schon mal ein ganz deutliches Signal. Das Zweite ist, die Vereinten Nationen müssen sich überlegen, inwieweit wollen wir jetzt wirklich in die Internetverwaltung und in die Internetregulierung international einsteigen. Und dann wird es sehr, sehr kompliziert. Denn dann ist da natürlich als sozusagen Tochterorganisation die Internationale Fernmeldeunion. Und die Internationale Fernmeldeunion als Tochter der Vereinten Nationen hat eben in den vergangenen Jahren sich sehr offen immer gezeigt, wenn dann eben einzelne nationale Staaten gesagt haben, wir wollen aber mehr Überwachung, wir wollen mehr Zensur, wir wollen mehr Internetkontrolle haben.
Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Einschätzung. Was glauben Sie, in welche Richtung geht es? Kriegen wir diese nationalen Netze? Wird das Internet bald ein Konglomerat aus nationalen Netzen sein?
Im Augenblick deutet sehr viel darauf hin und das dummerweise auch, weil sich die Vereinten Nationen da weitgehend heraushalten. Also auch die Vertreter direkt beispielsweise der entsprechenden Büros der Vereinten Nationen aus Genf haben sich in Bangkok sehr zurückgehalten und die Internationale Fernmeldeunion erstmal machen lassen. Wir werden dann ein nationales Internet oder eine Nationalisierung des Internets hinbekommen, wenn die Netzaktivisten weltweit das nicht sehr deutlich verhindern. Es gibt im Augenblick aber auch schon eben sehr massive erste Prozesszeichen in ganz unterschiedlichen Ländern und da muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Über die Möglichkeit eines Schland- bzw. Schengen-Netzes sprachen wir mit dem Fachjournalisten Peter Welchering. Vielen Dank an Sie.
Ja, und von vielen als dumm bezeichnete Idee eines Schengen-Netzes kommen wir nun zu einer ganz hervorragenden Idee aus Deutschland. Dazu gehen wir nach Weilheim. Dort lotet seit fast einem Vierteljahrhundert die Band The No Twist die Grenzen zwischen Elektro und Rock aus. In dieser Woche wurde bekannt, dass im Februar ein neues Album erscheinen wird. Close to the Glass wird es heißen. Die gleichnamige Vorab-Single gibt's seit dieser Woche bei der Musikplattform Soundcloud als gratis Download. Und so klingt das Ganze. The No Twist mit Close to the Glass.
No Twist mit Close to the Glass. Genauso wird auch das 9. Album der deutschen Indie-Band heißen. Das erscheint allerdings erst im Februar. Eine Gratis-Download-Single weckt vorab schon mal die Neugier darauf. Links finden Sie wie immer bei uns im Netz und auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von unserer Kollegin Theresa Sickert. Hallo Theresa.
Hallo.
In den USA war es ja die PlayStation 4. Hierzulande kam die neue Xbox von Microsoft zuerst in die Läden. Die Spielekonsole soll laut Hersteller mehr sein als nur eine Spielekonsole, und zwar ein Home-Entertainment-System. Ist das die lang erwartete eierlegende Wollmilchsau fürs Wohnzimmer?
Also die neue Xbox ist tatsächlich mehr als nur zum Spielen da, sondern sie bietet auch die Möglichkeit, noch andere Dinge parallel zu machen. Zum Beispiel den bei den Twitter-Feed laufen lassen oder im Browser etwas aufrufen. Neu ist auch die Gestensteuerung über eine Kamera und die Sprachsteuerung, die allerdings nicht sehr leistungsfähig ist. Beispielsweise versteht die Konsole nur feste Kommandos und die noch nicht einmal sonderlich gut. Problematisch ist die Gesten- und Sprachsteuerung auch, weil Kamera und Mikrofon automatisch bei Betreten des Raums sich einschalten und so eine große Menge sensible Daten sammeln. Die PC Games berichtet online, dass außerdem fehlerhafte Geräte ausgeliefert wurden und dass die Xbox nicht nur ein Unterhaltungs-, sondern auch ein Überwachungsgerät ist. Das kann leider nicht verhindert werden. Die PlayStation 4 4, die nächste Woche auf den Markt erscheint, bekommt zumindest in einem Vorabtest beim IT-Nachrichtendienst Heise insgesamt eine bessere Bewertung.
Ja, und jetzt kommen wir von den Computerspielen zu den Machtspielen der Politik. Nach wie vor laufen ja die Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU/CSU. Dabei geht es auch um ein mögliches Internetministerium. Was hat es denn damit auf sich?
Die Frage des Internetministeriums ist noch nicht abschließend geklärt. In dieser Woche berichtete die Zeit, Beamte des Bundesinnenministeriums hätten sich in einem Bericht für ein Internetministerium ausgesprochen, denn bislang sei die deutsche Digitalpolitik weitgehend unkoordiniert und damit politisch allenfalls begrenzt wirksam. Zeit und Spiegel Online begrüßen das Vorhaben. Auf dem politischen Blog Carta und in einem Kommentar der FAZ finden sich aber auch kritische Stimmen dazu. Es gebe keinen fähigen Internetminister, der sich um die breit angelegten Belange kümmern kann, weil sie sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche ziehen. Sollte ein Internetministerium kommen, sollen darin die IT-, Medien- und Datenschutzexperten des Bundesinnenministeriums, des Verbraucherministeriums und dem Kanzleramt verschmelzen. Vielleicht ist aber diese Debatte auch schon beendet, denn am Donnerstag berichtete das Blog der Digitalen Linken, dass in einer aktuellen Version des netzpolitischen Berichts nicht mehr die Rede von einem Internetministerium sei.
Ja, und ein Internetministerium könnte auch einen verschärften Datenschutz zur Folge haben. Damit ginge es auch Google an den Kragen. Das Internetunternehmen hatte ja auch in dieser Woche eine schwere Woche.
Ja, denn Google hat einen Rechtsstreit mit der Verbraucherzentrale Bundesverband verloren und dabei ging es um verschiedene Vertragsklauseln in den Nutzungs- und Datenschutzbedingungen. 25 Klauseln wurden vom Landgericht Berlin als rechtswidrig eingestuft, unter anderem, weil die Bestimmungen sehr schwammig formuliert waren und weil sie die Rechte der Nutzer unzulässig eingeschränkt haben. Zum Beispiel behielt sich Google vor, direkt auf die Geräte von Nutzern zuzugreifen und dort eigenmächtig Anwendung zu entfernen. Und nachbessern will der Internetkonzern auch vorerst nicht, sondern gegen das Urteil in Berufung gehen.
Tja, und um ein Google-Urteil geht es auch gleich nochmal hier in der Sendung. Aber erst einmal vielen Dank, Theresa Sickert, für die Medien und Meinungen. Alle Links der angesprochenen Themen finden Sie wie immer im Anschluss zur Sendung bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradio.kultur. Nein, deutschlandradiokultur.de. So ist schwer, ist die neue Webseite. Und da haben wir auch einen Link für Sie gerade ganz frisch reingekommen, und zwar ein neuer Snowden-Leak. Der soll die Strategie der NSA von 2012 bis 2016 öffentlich machen. Was da genau hintersteckt, fassen wir Sie im Netz zusammen und sicherlich auch in einer der folgenden Sendungen. Alles im Internet, wie gesagt, auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Them cream of charge, you know.
Musik vom australischen Indie-Label Dub Temple Records. George and Lorraine hieß das eben gehörte Stück, beigesteuert von Atlas T oder vielleicht auch At Last ausgesprochen. Es bleibt etwas unklar bei der Schreibweise. Die Australier sind jedenfalls sehr fleißig. Im Schnitt erscheinen 2 Download-Alben im Monat, darunter auch hin und wieder Compilations und Mixtapes. Die bewegen sich stellvertretend für die musikalische Richtung von Dub Temple Records irgendwo zwischen Hip-Hop, Electro, Soul und Dub. Mehr davon gibt's auf dubtemplerecords.com.
Breitband Besprechung.
Einer der größten Vorteile des Internets ist ja die Suche. Ein Suchbegriff und ein Mausklick und schon finden wir die passende Information, im besten Fall. Deshalb wäre es natürlich auch sehr sinnvoll, alle existierenden Bücher der Welt im Internet verfügbar und vor allem durchsuchbar zu machen. Genau daran arbeitet das Webunternehmen Google gefühlt seit einer Ewigkeit.
Bisher gab es aber viele Widerstände gegen den Google-Book-Dienst, unter anderem auch aus urheberrechtlichen Gründen. Jetzt hat der Suchmaschinenkonzern aber ein wichtiges Verfahren gewonnen. Bevor wir gleich über das Urteil und über Chancen und Risiken rund um Google-Books sprechen, fasst Tim Wiese zusammen, was bisher geschah. Sein Beitrag beginnt mit einem der größten Kritiker des Projekts.
Ich glaube, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass quasi unsere gesamten Buchbestände digitalisiert werden. Aber doch nicht in einem Raubzug.
Olaf Zimmermann ist empört. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates ärgert sich über das Urteil eines New Yorker Bezirksgerichts.
After 8 long years, Google Books has finally been vindicated.
Nach 8 Jahren Rechtsstreit hat Richter Danny Chin entschieden, Google darf Bücher scannen, Auszüge davon im Internet veröffentlichen und eine Volltextsuche ermöglichen. Seit 2004 digitalisiert Google Bücher aus aller Welt, auch urheberrechtlich geschützte Werke. Natürlich nur mit besten Absichten, wie Google-Sprecherin Jennifer Grant schon damals erklärt hat.
No matter where you are, no matter what country you're in, you could search through.
Wo auch immer man ist, man kann nach jedem Buch suchen, das jemals auf dieser Welt geschrieben wurde. Denken Sie vor allem an Länder, die nicht solche hervorragenden Bibliotheken haben wie Deutschland oder die USA. Plötzlich ist Wissen überall verfügbar.
Zu diesem Zweck hat Google Vereinbarungen mit amerikanischen und internationalen Bibliotheken geschlossen, deren Bestände das Unternehmen ohne Einwilligung der Autoren nach und nach scannt. Mittlerweile sollen es bereits 20 Millionen Bücher sein.
Ja, amerikanische Bibliotheken haben selbstverständlich auch deutsche Bücher und die werden quasi automatisch einfach mit eingescannt. Niemand hat etwas gegen Google an sich. Nur Google muss gefälligst fragen.
Findet nicht nur Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Deshalb hat es mittlerweile mehrere Verfahren gegeben. So klagte der amerikanische Autorenverband gegen das Unternehmen. Der Verband und Google versuchten, sich in einem Vergleich zu einigen. Den lehnte derselbe New Yorker Richter ab, der jetzt in Google Books einen erheblichen Vorteil für die Allgemeinheit sieht. Die Literaturschnipsel würden wissenschaftliches Arbeiten vereinfachen und Bücher würden dauerhaft verfügbar gehalten.
Die Frage ist halt nur, ob es richtig ist, dass wir unsere Erinnerungen einem kommerziellen Unternehmen anvertrauen. Da sage ich eindeutig nein.
Olaf Zimmermann überzeugt auch nicht, dass Google auch in Zukunft keine ganzen Bücher online stellen und auf Werbung rund um die Literaturausschnitte verzichten möchte.
Niemand bei Google kann das ernsthaft wirklich versprechen für die nächsten 100 Jahre. Das kann niemand.
Deswegen will auch die amerikanische Autorenvereinigung das New Yorker Urteil anfechten. Stellt sich also die Frage nach den Alternativen zu Google Books. Oder sollte man dem Unternehmen nicht doch einfach trauen?
Das gesamte Gespräch mit Olaf Zimmermann gibt es bei uns nach der Sendung zum Download auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und jetzt sprechen wir über die ganze Thematik mit Leonard Dobusch. Er ist Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Freien Universität Berlin und schreibt regelmäßig für das Blog netzpolitik.org. Hallo, Herr Dobusch.
Hallo.
Was bedeutet dieses Google-Urteil denn jetzt genau in der Umsetzung, vor allen Dingen auch in einem internationalen Kontext?
Also grundsätzlich bedeutet das Urteil, dass alles so bleibt, wie es derzeit ist. Also Google darf weiterhin, ohne jedes Buch einzeln mit den Rechteinhabern abzuklären, einscannen und kleine Ausschnitte davon, sogenannte Snippets, von diesen eingescannten Büchern im Rahmen der Google-Buchsuche öffentlich zugänglich machen.
Was heißt das denn jetzt praktisch? Also in den USA verhandelt Google ja im Rahmen der Fair-Use-Regelung mit den Bibliotheken und nicht mit den Autoren oder Verlagshäusern direkt. Ist das denn nun nach diesem Urteil klar, dass Google das auch weiterhin darf?
Also wie der Richter Danny Chin in seinem Urteil festgehalten hat, ist die derzeitige Form der Google-Buchsuche mit der Fair-Use-Klausel des US-Copyrights kompatibel. Insofern finde ich es auch nicht ganz korrekt, hier von einem Raubzug zu sprechen, weil sich Google hier korrekt an die US-amerikanischen Gesetze hält, wenn man zumindest diesem Urteil Glauben schenkt bzw. dieses Urteil hält. In Europa gibt es aber so eine Fair-Use-Klausel nicht.
Vielleicht nochmal ganz kurz Fair-Use für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Wo ist der Unterschied?
Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass es eine relativ flexible Ausnahmeregelung aus dem Urheberrecht darstellt. Also es gibt auch in Europa natürlich Ausnahmen des Urheberrechts. Es gibt zum Beispiel eine Ausnahme für den Bildungsbereich. Ich darf bestimmte Auszüge in der Schule verwenden, ohne dafür die Rechte abzuklären. Ich darf zitieren, auch das ist eine Ausnahme. Aber die sind in Europa ganz detailliert Ausnahme für Ausnahme auf europäischer Ebene festgehalten. Das ist einerseits schön, weil man genau weiß, das sind die Ausnahmen. Das hat aber auch den Nachteil, dass sie sehr unflexibel sind. Wenn irgendeine technologische Neuentwicklung kommt, dann müsste man immer das europäische Urheberrecht ändern und das ist alles andere als einfach.
Wie sieht das denn jetzt aus? Also wie schätzen Sie das ein? Werden da Urheberrechte verletzt oder nicht? Das ist jetzt Ihre Bewertung.
Also prinzipiell teile ich die Einschätzung des US-Richters Danny Chin, wobei die eben natürlich nur für das US-Copyright gilt. Und diese Fair-Use-Klausel sieht eben vier Bedingungen vor, die erfüllt sein müssen, dass etwas als Fair-Use gilt. Und da fällt darunter, dass es einen allgemeinen Nutzen geben muss. Und da fällt auch zum Beispiel darunter, dass die herkömmliche kommerzielle Verwertung von Werken dadurch nicht beeinträchtigt oder gestört wird in unzumutbarem Ausmaß. Und ich glaube, wenn es da Studien gäbe, die das nachweisen könnten, dass irgendwie diese Google-Buchsuche in ihrer derzeitigen Form für große Verluste bei Buchhändlern sorgen oder Rechteinhabern sorgen würde, dann würden wir diese Studien schon längst gesehen haben.
Einerseits prallen da ja, würde ich sagen, juristische Konzepte aufeinander, andererseits auch ja, so grundlegende Sichten darauf, wie wir das Internet betrachten sollten. Also welche Sicht könnte sich denn international durchsetzen? Wie könnte überhaupt eine Lösung dieses Problems aussehen? Weil bisher sieht es so aus, als würden diese Sichten unvereinbar sein.
Also ich glaube, was wir hier beobachten, das gab es in der Geschichte des Urheberrechts immer wieder. Also wenn technologische Neuerungen kommen, dann gibt es Änderungsbedarf. Das kann teilweise darüber erfolgen, dass man neue Gesetze macht oder teilweise einfach auch, dass man den Gerichtsweg bestreitet und sich dann einigt. Also zum Beispiel in den 1980er Jahren wollten die Filmstudios zuerst Videorekorder verbieten lassen, sind damit bis zum obersten US-Gericht gegangen, haben dort verloren und haben dann am Ende extrem viel Geld verdient mit Videotheken und mit dem Verkauf von Kaufvideos. Ende der 1990er Jahre wollte die Musikindustrie den MP3-Player verbieten lassen. Heute sind MP3-Downloads der Bereich, wo sie die größten Zuwachsraten haben. Also ich glaube, man wird in 10 Jahren über dieses Urteil heute dann nicht mehr sich so aufregen.
Ganz interessanter Fall sind ja wahrscheinlich Bücher von deutschen Autoren, die ja irgendwie dem deutschen Urheberrecht unterliegen, auf der anderen Seite aber natürlich auch in amerikanischen Bibliotheken zu finden sind. Die werden ja nun auch bei Google Books eingescannt, wenn sie dann eben in diesen Bibliotheken sind. Und das könnte sich ja auch ausweiten, ja, mit der Unterzeichnung zum Beispiel eines geplanten Freihandelsabkommens könnte sich das dann halt auch ausweiten, eben auf Europa. Kann dann Google einfach auch auf deutsche Bibliotheken einscannen und wie vereint man das dann alles?
Also derzeit ist es so, dass deutsche Bücher eigentlich nur in geringerem Ausmaß von der Google-Buchsuche erfasst werden, eben nur insoweit sie in US-Bibliotheken auch vorgehalten wurden. Ich halte das eigentlich für einen großen Nachteil, auch für Deutsch als Wissenschaftssprache, weil für die Zukunft gilt, was man im Internet nicht findet, existiert nicht. Und wenn die deutschen Bücher über solche digitalen Suchdienste nicht auffindbar sind, dann werden sie einfach nicht mehr gelesen werden. Und dann werden sie, dann ist das für Deutsch auch als Sprache sicher jetzt kein Vorteil. So ohne weiteres wird das aber nicht sich ausdehnen lassen auf deutsche Bestände, weil eben das europäische Urheberrecht dem entgegensteht und das wird sich auch mit einem Freihandelsabkommen nicht so einfach ändern lassen. Da müsste man wirklich grundlegend an die EU-Urheberrechtsrichtlinie drangehen.
Das klingt irgendwie nach einem Dilemma. Also glauben Sie, dass der Druck, wie Sie den gerade beschrieben haben, dass wenn Inhalte nicht auffindbar sind auf dem Netz, ist es quasi gleichgesetzt damit, dass sie nicht existent sind. Ist dieser Druck ausreichend, dass tatsächlich eine Reform des Urheberrechts in dem Sinne forciert werden kann?
Also man muss sich vor Augen führen, dass das Urheberrecht, wie wir es in Europa haben, Mitte der 1990er Jahre ausverhandelt wurde, also lange bevor dem Internet, wie wir es kennen heute. Das heißt, ich glaube, es wird an einer Reform eigentlich kein Weg vorbeiführen. Und da ist es eigentlich so, dass der Trend ganz klar in die Richtung geht. Auch Europa muss flexibler werden. Es gibt viel zu viele Alltagspraktiken, die einfach im Widerspruch zum Urheberrecht stehen, aber das Internet ausmachen, so wie wir es heute kennen, also das Teilen von Inhalten in sozialen Netzwerken zum Beispiel, ist ja eigentlich auch oft formal verboten. Praktisch würden die ganzen Dienste wie Facebook nicht funktionieren ohne diese Dinge. Also ich glaube, der Druck wird wachsen mit jedem Jahr.
Sie wirken ja sehr begeistert von dieser ganzen Aktion oder von dieser ganzen Aktivität, auch von diesem Urteil. Jetzt ist es aber so, ich kann mir kaum vorstellen, dass das nur positiv gesehen wird, dass es eben ein einziges Unternehmen ist, was sich auf diesem Markt momentan tummelt und was dann eben eine ganz schöne Menge an Daten eben auch akkumuliert. Ja?
Also die größte Gefahr sehe ich, und ich glaube, da bin ich mich mit dem Herrn Zimmermann einig, die größte Gefahr ist sicher die Monopolstellung von Google. Die Antwort kann aber, glaube ich, nicht darin bestehen, dass man den ganzen Dienst jetzt verbietet oder dass man sagt, man muss jeden Rechteinhaber, den man oftmals gar nicht finden kann, vorher um Erlaubnis fragen. Das wäre völlig unpraktikabel und wäre einfach nicht finanzierbar. Dann gäbe es das Projekt nicht. Also diese Forderung würde auf ein Verbot hinauslaufen. Das Ziel müsste stattdessen sein, dass es auch öffentliche Angebote gibt. Also warum finanziert man nicht öffentliche Digitalisierungsprojekte, die ähnliche Angebote anbieten, wie es Google tut? Der Grund dafür ist aber, dass es das Urheberrecht derzeit nicht erlaubt. Also das scheitert nicht mal so sehr an der Technik, das scheitert nicht am Geld, sondern das scheitert wirklich an den rechtlichen Rahmenbedingungen.
Und was passiert da? Also so ist denn da, Sie haben eben gesagt, es zeichnet sich schon ab, dass da eine Bewegung reinkommt. Wir haben jetzt dieses Urteil, da muss ja irgendwie jetzt auch mal was passieren, oder?
Also was jetzt schon passiert ist, das kann man ja auch beobachten, dass mehr und mehr Nationalbibliotheken beispielsweise jene Bestände, die so alt sind, dass sie noch nicht urheberrechtlich geschützt sind, die werden jetzt schon digitalisiert. Teilweise in Kooperation mit Google, teilweise in Kooperation mit anderen Unternehmen, aber da machen das öffentliche Träger, öffentliche Bibliotheken. Das könnten Sie, glaube ich, dann relativ einfach ausdehnen, auch auf jüngere Bestände. Aber dafür müsste man eben zuerst die europäische Urheberrechtsrichtlinie ändern und flexibilisieren. Da steht eine Evolution jetzt an. Also nach den Europawahlen wird das passieren und dann wird man da hoffentlich auch Bewegung sehen.
Also im Idealfall eben eine Kooperation, so eine Art Public-Private Partnership in dieser Geschichte.
Also ich würde mir im Idealfall schon wünschen, dass da das letzte Wort bei den öffentlichen Bibliotheken verbleibt.
Vielen Dank für das Gespräch. Leonard Dobusch, Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Freien Universität Berlin. Wer dieses zugegeben komplizierte Thema nochmal verdauen will, unser Gespräch sowie ein paar Artikel zum Thema finden Sie nach der Sendung auf unserer Seite.
Und da finden Sie auch die Label Love Compilation. Treue Breitbandhörer dürften die liebevoll kuratierten Songsammlungen bereits kennen. Aktuell erfreut uns ja da die 6. Ausgabe mit vielseitigen Sounds zwischen Pop, Hip-Hop, Elektro und Jazz. Mit dabei ist auch ein deutsch-britisches Produzentenduo, Rain Dog und Robot Koch. Wir hören ihr Stück Nexus.
Nexus von Rain Dog aus England und Robert Koch aus Berlin. Beide Produzenten haben zusammen an diesem Stück gearbeitet. Das erschien erst kürzlich auf der 6. Label Love Download Compilation.
Breitband, Netzkultur.
Vielleicht geht's Ihnen ja auch so. Smartphones und Tablets werden langsam langweilig, mir zumindest. Smartwatches und Datenbrillen sind auch nicht mehr so wirklich neu. Das heißt, die Zeit ist reif für neue Gadgets. Aber was geht da wohl als nächstes? Was steht in den Startlöchern? Die Zukunft wird spannend, so viel ist schon mal sicher, denn einige Unternehmen und Initiativen arbeiten an Hirn-Computer-Schnittstellen.
Damit könnten wir unsere Computer und Smartphones mit der Kraft unserer Gedanken steuern. Das klingt nach Science Fiction, ist aber tatsächlich schon real. Es gibt bereits erste Spiele, die sich so bedienen lassen. Aber wie das so oft mit neuen Technologien der Fall ist, die Geräte sind entweder zu teuer oder noch sehr unzuverlässig. Ein Open-Source-Projekt will das nun ändern. Thomas Reintjes hat die Leute hinter OpenBCI in New York getroffen.
15. Stock eines Bürohochhauses in Midtown, Manhattan. Normalerweise arbeitet hier am Wochenende niemand mehr, doch heute wird überall auf Laptops herumgehackt.
Great, data. Cool. So now.
Robert, einer der rund 20 Programmierer hier, sieht gerade zum ersten Mal Gehirnwellen auf seinem Laptop erscheinen. Ich bin beim OpenBCI Hackathon. Das Gerät, um das es geht, sind zwei aufeinander gesteckte Platinen. Die eine macht aus analogen Hirnwellen digitale Signale, die andere sendet die Signale an einen Computer weiter. Zusammen mit der eng anliegenden und mit 8 Elektroden bestückten Mütze, die Versuchsperson Brandon trägt, ist das eine Gehirn-Computer-Schnittstelle, ein Brain-Computer-Interface, kurz BCI.
Introduction of brain-computer interfaces into the DIY and maker culture.
Gehirn-Computerschnittstellen für die Do-it-yourself-Szene zur Verfügung zu stellen, öffnet diese Technik für Anwendungen außerhalb von Universitäten und Forschung. Das ist sehr, sehr cool.
Connor Russomano ist einer der Gründer von OpenBCI. Das Projekt will die teure EEG-Technik aus dem Krankenhaus billiger und für jeden erschwinglich machen, ohne große Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Noch dazu ist es ein Open-Source-Projekt.
Our number one mission is to keep everything that we do open source.
Am wichtigsten ist uns, dass alles Open Source ist. Wenn diese Technik geschlossen oder kommerzialisiert wird, sodass die aufgezeichneten Daten nicht von jedem eingesehen werden können, dann hieße das, Daten aus den Gehirnen von Menschen zu verarbeiten, ohne dass man weiß, wie.
Synthesized by people in ways that they don't know how it's happening.
Okay, let's save one more brain scan.
Der Programmierer Robert speichert sich beim Hackathon noch schnell ein paar Daten vom Gehirn seiner Versuchsperson ab. Er will mit Algorithmen in den Wellen, die an 8 Stellen des Kopfes abgenommen werden, Muster erkennen. Ein Schließen der Augen lässt sich in den Daten schon zuverlässig identifizieren. In Zukunft soll die Software erkennen können, wenn das Gehirn eine Bewegung der Arme oder Beine plant, rechts oder links denkt. Die Arbeit an OpenBCI steht noch ganz am Anfang. Aber immerhin hat das amerikanische Verteidigungsministerium das Projekt finanziell angeschoben. Connor Russomano hat eher zivile Anwendungen im Sinn.
Hier beim Hackathon wollen die meisten es für kreative Anwendungen nutzen, für abstrakte Kunst oder Spiele.
Musik, die auf den Gehirnströmen des Hörers basiert, sei ebenso denkbar wie Spiele, die allein durch Denken gesteuert werden. Es sind aber auch Wissenschaftler zum Hackathon gekommen, denn tatsächlich wäre ein offenes, verfügbares Brain-Computer-Interface nicht nur ein neues Spielzeug für Kreative oder die Quantified-Self-Bewegung, auch die Forschung könnte profitieren.
Mal angenommen, jemand macht mit OpenBCI ein Experiment und sagt dann, hallo, ich habe diesen Test mit 5 Freiwilligen gemacht. Er war so aufgebaut und die Daten waren so formatiert. Und hier sind meine Daten. Es wäre schön, wenn 100 andere exakt das gleiche Experiment mit anderen Menschen wiederholen und die Daten damit ergänzen. Das wäre Forschungs-Crowdsourcing. Das eröffnet unglaubliche Möglichkeiten.
Ob wir in Zukunft alle Elektroden am Kopf tragen und permanent unsere Gehirnwellen aufzeichnen und von unserem Smartphone auswerten lassen? Mit den unpraktischen, eingegelten Elektroden am Kopf eher nicht. Russomano arbeitet beim Hackathon in einer Gruppe mit, die sich überlegt, wie man die Elektrodenmützen modischer gestalten könnte. Vielleicht könnten Kopfhörer die Hirnsignale registrieren. Komfort und Nutzen stehen zurzeit noch in keinem günstigen Verhältnis. Robert schafft es gerade einmal, in den Daten ein Zwinkern zu identifizieren.
Hey, there's your blink.
It's working.
Wow, okay, we got the blink.
Wie OpenBCI außerhalb der bisher kleinen Community ankommt, wird sich im Dezember zeigen. Dann soll eine Crowdfunding-Kampagne Geld für die weitere Entwicklung einbringen. Das ist dann auch die erste Gelegenheit, eine zukünftige Version von OpenBCI zu kaufen. Wer also dringend ein neues Spielzeug braucht, sollte mal bei Kickstarter vorbeischauen.
Thomas Reintjes über das OpenBCI-Projekt, das eine Computerhirnschnittstelle für jedermann bereitstellen will. Du, Christian, hast sowas schon mal probiert, ne?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt schon ein Jahr her. Also ich hatte so ein Gerät auf, das sah so ein bisschen aus wie ein Kopfhörer. Wir haben jetzt auch gerade Kopfhörer hier auf im Studium. Und nur man muss sich das vorstellen, das hatte noch so ein, wie so eine Art Haarreif vorne an der Stirn. Und das hat dann halt so meine Hirnströme gemessen. Damit konnte ich ein Computerspiel steuern. Also tatsächlich mit meinen Augenbewegungen. Weil je nachdem, ob ich nach links oder nach rechts gucke, sind offensichtlich andere Hirnströme aktiv. Und das konnte dieses Gerät messen und hat dann die Spielfigur im Spiel gesteuert. Und das ist absolut faszinierend. Auch überhaupt, wenn man sein eigenes Gehirn beim Arbeiten zuschauen kann. Also wenn man die Hirnströme direkt visualisiert auf dem Bildschirm hat, das ist so eine ganz merkwürdige Wahrnehmung des eigenen Bewusstseins.
Wie sieht das denn aus?
Na, das ist, also in dem Fall war das eine Software, die je entspannter man war, desto, also es waren Wellen, muss man sich vorstellen, wie Wellen im Wasser, nur dass je entspannter man war, desto ja, flacher war das, waren die Wellen und die waren grün. Und je aufgeregter, angespannter man war, desto größer waren die Wellen. Und die wurden dann rot.
Das heißt, man lernt irgendwie auch, sich selbst zu beherrschen oder zu kontrollieren oder so dafür, Techniken.
Genau, dafür kann es durchaus eingesetzt werden. Wird es auch schon eingesetzt, soweit ich weiß. So Verhaltenstherapie für Kinder zum Beispiel, die Probleme haben, so ADHS, Aufmerksamkeitsstörungen haben. Damit kann man natürlich therapeutisch sehr viel arbeiten, weil man direkt ein Feedback bekommt von dem, wie man sich gerade fühlt, wie man gerade drauf ist.
Und während solcher Spiele bewegt man sich dann einfach gar nicht mehr. Man sitzt nur noch da und denkt.
Ja, ich glaube, das kann ganz, ganz spannend werden, wenn man jetzt sich vorstellt, man ist in so einer virtuellen Welt und es geht jetzt nicht nur darum, die Tastatur und die Maus zu bewegen oder das Gamepad, sondern man muss, um ein Level zu bestehen, auch cool bleiben in einer angespannten Situation. Also man kann halt komplett neue Storytelling-Methoden auch erfinden, um Geschichten innerhalb von Spielewelten zu erzählen. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel Spannendes noch auf uns zukommen.
So, wenn man es negativ betrachtet, auch so eine Form von, man kann auch sehr stumpf werden, oder?
Das könnte sein, aber es gibt wie immer bei allem zwei Seiten der Medaille.
Ich glaube, damit müssen wir jetzt auch zum Schluss kommen. Das war Breitband. Ich, Katja Bigalke, sage schon mal tschüss. Und du, Christian, du hast noch einen Song für den Abschied.
Genau, und der passt perfekt ans Ende. Close heißt der, schließen oder beenden also. Das Stück ist ganz frisch in dieser Woche erschienen, und zwar auf der Worlds EP des polnischen Elektropop-Duos We Draw A. Absolut zu empfehlen, zum Beispiel um ganz verträumt ins Wochenende zu tanzen. Da geht das ganz gut, finde ich. Mein Name ist Christian Grasse und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. I'll keep it down if you don't mind the change, little change.
Deutschlandradio Kultur.